Und ganz wenige, nehmen wir noch den dritten Bereich dazu, der letzten Endes ganz simpel und einfach ist, im Jetzt sein.
Ist das Kunst? Oder kann das weg?
Hallo, herzlich willkommen zu Ist das Kunst oder kann das weg? Heute habe ich wie immer einen ganz besonderen Gast, nämlich Dieter Langenecker. Hallo Dieter.
Hallo Janne.
Schön, dass du da bist.
Freut mich.
Ich bin immer wieder überrascht, was ich für Leute kennenlerne, mehr oder weniger durch meine Bilder. Und so ist es auch, dass ich heute überrascht bin, dass du heute hier sitzt. Ich freue mich, dass wir quasi über eine gemeinsame Bekannte uns getroffen haben. Und ja, vielleicht magst du kurz erzählen, was du alles so tust.
In der kürzestmöglichen Art und Weise.
Nein, wir haben ein bisschen Zeit.
Ich helfe Menschen seit über 40 Jahren, ihren Lebenssinn zu definieren und auch umzusetzen zu leben. Das ist also wirklich in der Kurzfassung sozusagen. Ich hatte das Glück, dass ich als Student Viktor Frankl kennengelernt habe. Ich habe damals bei seinem Vortrag kein Wort verstanden und habe dann mit 27 angefangen, was man heute als Coach für Personal Development bezeichnen würde. Zu dem Zeitpunkt gab es diesen Fachausdruck nicht. So Kommunikationstechniken, Zeitmanagement und solche Dinge. Und dann nach 2 Jahren in etwa kamen einige Klienten und sagten, Dieter, gefällt uns, was du machst, aber kannst nicht ein bisschen tiefer gehen. Und dann per Zufall, und ich glaube nicht an Zufälle, traf ich Viktor Frankl wieder durch meine Mutter, die ihn kannte. Und er nahm mich ein bisschen unter seine Fittiche und sagte, warum hilfst du deinen Klienten nicht, eine Antwort auf diese simple Frage zu finden? Warum bist du wirklich auf diesem Planeten, um Geld verdienen, Anerkennung bekommen, eventuell Kinder großzuziehen, erfolgreich zu sein, abgesehen? Warum bist du wirklich hier in nicht materiellen Begriffen? Und da habe ich gesagt, das ist es. Und seitdem eben, seit über 40 Jahren, tue ich nichts anderes, als Menschen dabei unterstützen.
Das ist total interessant. Wie machst du das? In welcher Form?
In den letzten 20 Jahren in etwa ist es primär 1:1. Das heißt also, dass es ist keine Therapie, es ist auch kein Coaching, es ist irgendwo dazwischen. Ich benenne es, weil die meisten Menschen brauchen einen offiziellen Titel, ich benenne es Counseling. Ich persönlich, nachdem ich das meiste auf Englisch mache, bevorzuge eigentlich die Bezeichnung Modern Elder.
Aber, ein moderner Weiser bist du sozusagen, Nein, nicht Weise.
Da bin ich noch nicht. Alt bin ich schon, ja. Weiß noch nicht. Aber es ist also zum quasi größten Teil 1:1. Es ist auch jetzt seit Covid vor allem übers Internet und da ist es auch der größte Teil 1:1, aber es ist auch in Gruppen. Es gibt da einige Organisationen, die globale Events machen und das geht dann über Zoom relativ problemlos. Aber es ist 1:1 primär und wie das abläuft, das hängt ganz von der Person ab. Das können einfach Gespräche sein, das können Übungen sein, das können Reflexionen sein, das kann Stille sein. Auch manchmal ist es einfach nur mal lernen, 2-3 Minuten in Ruhe sitzen zu können, ohne in Panik zu geraten, ohne dass scheinbar störende Gedanken hochkommen oder traurige Gefühle hochkommen oder wenn sie hochkommen, damit positiv umgehen zu können. Also es hängt wirklich davon ab. Ich sage immer so auf Neudeutsch, going with the flow, was halt dem
was
Menschen
gerade anfällt.
Am besten gut tut, genau.
Vielleicht magst du uns ein bisschen was erzählen von deinem Zusammentreffen mit Viktor Frankl, also du hast gerade von dem Kennenlernen gesagt. Aber das war ja anscheinend für dich eine sehr prägende Sache.
Absolut, ja. Also wie gesagt, als Student, da hat er einen Vortrag gehalten auf der Uni, da habe ich also nicht viel mitbekommen. Ich war also bis zu meinem 30. Lebensjahr, war ich also immer noch sehr stark in der Phase äußerer Erfolg. Aber letztendlich wirklich also Erfolg.
Da hast du im Marketing gearbeitet,
ich
oder?
Ich habe Marketing studiert.
Ich studiert, ja.
Ich habe sofort nach dem Studium angefangen eben mit Coach, aber ich war die ersten 15 Jahre primär auf Firmen ausgerichtet. Ich habe für Firmenveranstaltungen gemacht. Mhm. Das war also Zeit- und Lebensmanagement. Wobei ich in den meisten Fällen, nachdem ich von der Marketingseite her kam, mit Zeitmanagement bezeichnet habe und dann Lebensmanagement gemacht habe, wo sie dann gesagt haben, im Nachhinein, es war nicht, was du versprochen hast, aber es war okay, bist ein Schlawiner. Aber also ich habe da von Anfang an in diese Richtung etwas gemacht. Und ja, und wie ich dann also Frankl kennengelernt habe, das war über meine Mutter, da war eine Veranstaltung, da hat sie mich ihm vorgestellt und da hat er mich auch dann gefragt, wie, wo, was eben. Und ich habe nie eine formelle Ausbildung bei ihm gemacht. Er hat mich nur halt menschlich sozusagen ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Ich glaube, der richtige Ausdruck wäre ein bisschen ein Mentor. In dem Sinne. Und einfach, wir haben uns dann regelmäßig, unter Anführungszeichen, öfters getroffen und so. Und das hat er so gehalten bis 1995. 97 ist er verstorben. Und es war also sogar so weit, dass er an sich bereit erklärt hatte, ein Vorwort für mein erstes Buch zu schreiben. Aber dann hat mir, er war dann also immer mehr im Rollstuhl und quasi auch schon erblindet. Und dann hat Ellie, seine Frau, mir gesagt, nicht böse sein, aber
das wird nichts mehr.
Das wird nichts mehr. Ne? Aber es war ein nicht formeller Kontakt, es war ein informeller Kontakt, so nach dem Motto, bei Bedarf konnte ich mich an ihn vertrauensvoll wenden und er in wenigen Sätzen oder Worten hat dann immer mir genau gezeigt, wie, wo, was. Und das war, wie du auch richtig gesagt hast, das war letzten Endes sein Satz, den Menschen helfen, eine Antwort auf die Frage, warum bin ich wirklich auf diesem Planeten, war das, wo ich gedacht habe, das ist es, das war also sozusagen der Funke letzten Endes.
Und das heißt, das, was du jetzt den Leuten weitergibst, beruht auch ein bisschen auf dem,
ja,
was du mit ihm für Gespräche geführt hast.
Wobei ich dazu sagen muss, speziell zu seiner Zeit, er kommt ja vom klinischen, therapeutischen Bereich. Ja. Die heutigen Ausbildungen sind nicht mehr so rein klinisch ausgerichtet, sondern sind mehr auf normale Therapie, Einzeltherapie ausgerichtet. Aber ich persönlich habe, würde man sagen, in den letzten 10 Jahren oder 15 vielleicht sogar, auch zunehmend einen spirituellen Teil dazu genommen, weil ich eben schon das Gefühl habe, dass nicht alle Themen rein psychologisch gelöst werden können. Ich gebe dir ein Beispiel, dass ab einem gewissen Alter, meistens so 40, 45, wenn die berühmte Midlife-Crisis kommt, kommt einem immer öfters die Frage hoch, ist das alles im Leben, jeden Tag die gleiche Routine, etc., etc. Und dann glauben wir, oder wir werden Glauben gemacht, wenn ich jetzt meinen Sinn finde, dann wird sich alles in Wohlgefallen auflösen. Und das hilft auch extrem. Aber es gibt vielleicht noch nicht die allerletzten Antworten. Da sage ich dann immer, oder lass mich jetzt vielleicht ein Beispiel kurz erläutern. Ich sage immer, es sind drei Phasen im Leben, die wir durchlaufen wahrscheinlich. Das eine ist haben, das zweite ist machen und das dritte ist sein. Haben, machen, sein. Haben ist, wenn so wie die meisten Menschen auf diesem Planeten denken, wenn ich etwas habe, materiell oder Beziehung, dann werde ich glücklich sein. Einige gehen weiter in den zweiten Bereich, machen. Hoffentlich etwas Sinnvolles machen. Und das ist Viktor Frankl. Und ganz wenige nehmen noch den dritten Bereich dazu, der letzten Endes ganz simpel und einfach ist, im Jetzt sein. Und im Jetztsein heißt eben nicht mehr getrieben sein von emotionellen Verwundungen aus der Kindheit, nicht getrieben zu sein von dem Wunsch, den Erwartungen anderer in der Gegenwart zu entsprechen und kaum getrieben zu sein von der Angst aus der Zukunft. Ich sage immer, wir werden nie dahin kommen, es wird immer da sein, aber das minimieren. Aber letztendlich in der Lage sein, im Jetzt zu sein. Und das heißt praktisch gesprochen zum Beispiel nicht mehr primär von unseren Gedanken getrieben werden. Ich habe früher bei Firmenveranstaltungen mir immer den Spaß gemacht, wenn ich da so 100, 200 unter Anführungszeichen erfolgreiche Banker sitzen gehabt habe, sie zu fragen, habt ihr euch selbst unter Kontrolle? Und natürlich war immer die Antwort, na klar, blöde Frage. Jetzt okay, machen wir eine kleine Übung. Alle von euch, so wie ihr da sitzt im Konferenz- oder im Seminarraum, eine Minute still sitzen ohne Bewegung. Könnt ihr das? Na klar, dumme Frage. Nach 20 Sekunden hast du gesehen, wie einige unruhig geworden sind. Nach 30, 40 Sekunden, wie mehr als die Hälfte unruhig war. Nach einer Minute quasi alle zum Schreibblock. Damals gab es noch keine Smartphones. Und aufgeschrieben haben, den muss ich anrufen, das habe ich vergessen. Und jenes muss ich noch machen. Da habe ich mir gefragt, wer ist der Chef bei euch da oben im Gehirn? Und vor 25 Jahren etwa in Düsseldorf hat ein Teilnehmer eine wunderbare Antwort gegeben auf die Frage, wer ist der Chef da oben im Gehirn? Hat er gesagt, ich meistens, denke ich. Ja. Wir sind nicht der Chef. Und mit Spiritualität verstehe ich eben, dass wir über das, was unsere fünf Sinne wahrnehmen können, hinausgehen. Mhm. Also, dass wir erkennen, dass es etwas gibt, was nicht rein auf unser Wahrnehmungssystem, auf unsere fünf Sinne reduziert ist. Letztendlich ein Gefühl der Gesamtheit, der Einheit, auf Englisch sagt man, der Oneness, dazu gibt. Soll ich ein Beispiel geben?
Gerne.
Ja. Stell dir vor, den Ozean und zwei Wellen. Zwei Wellen, die immer näher an den Strand kommen. Ruft die eine Welle zur anderen Welle, um Gottes Willen, wir werden aufklatschen, wir werden sterben. Ruft die andere Welle zurück, du bist dumm. Du bist ein Teil des Ozeans, du kannst nicht sterben. Wir sind alle Wellen, ego-getriebene Wellen, und haben aber total vergessen, dass wir auch Teil des Ozeans sind. Und das meinte ich mit Spiritualität. Jetzt nicht Religiosität. Ich meine, manche machen es religiös, aber das meine ich persönlich nicht. Sondern, dass wir eben draufkommen, wir sind nicht nur eine Welle, da ist etwas Tieferes im Leben. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn, dass man also anfängt, wie die meisten von haben, die Kultur sagt uns, du musst haben, du musst erfolgreich sein, dass man sagt, okay, da muss mehr sein, etwas Sinnvolles machen, Viktor Frankl eben, und dann aber auch sagt, okay, letzten Endes, um wirklich innere Tiefe, innere Ruhe, oder wie immer du es nennen möchtest, zu erreichen, da muss noch etwas anderes sein. Und das ist also etwas, was ich in den letzten Jahren auch noch hinzugefügt habe, sozusagen, was also nicht unbedingt von Frankl stammt.
Du machst ja auch Führungen oder bei Führungen mit, die im Viktor Frankl Museum sind. Da haben wir auch uns letztens getroffen. Ja. Und wie läuft das so?
Das ist im Prinzip, wie soll ich sagen, ein Einstiegsmöglichkeit für viele Leute in das Thema. Sehr viele haben gehört vom Namen Viktor Frankl, einige haben auch sein Buch gelesen. Und sind sich auch Österreich oder auch Wiener sind sich nicht bewusst, dass es das Museum gibt.
Ja, genauso wie ich. Also ich habe jetzt auch eigentlich durch das, dass ich mich eben mit dir mit beschäftigt habe, dann von einem Museum gehört und auch mir war der Name Viktor Frankl so ein Begriff, aber ich habe nicht so super viel gewusst. Total interessant.
Dann ist es eben für viele Leute eine einfache Möglichkeit, einmal sich ein bisschen ein Bild zu machen. Es ist ein komplett anderes Museum als normalerweise. Erstens ist es klein, es ist eine frühere Praxis und zweitens ist es komplett interaktiv. Das heißt, du findest kaum, es ist ein einziger Tisch da mit einigen Memorabilia, so wie sein Hut oder so etwas, oder Brillen, aber ansonsten ist es total interaktiv und hilft dir auch schon ein bisschen zu reflektieren. Das ist letztendlich immer die wichtige Sache. Und auch zum Teil praktisch dann etwas zu reflektieren und mitzunehmen. Ne?
Da habe ich auch erfahren, dass es ja anscheinend auf der Welt ganz, ganz viele so Institute gibt. Und
also alleine in Österreich gibt es vier sogar, aber weltweit, also die größte Konstellation ist in Brasilien und davon in Sao Paulo. In den USA ist er fast, man kann ruhig sagen, bekannter als bei uns, ist ein bisschen von der Generation abhängig. Ja. Aber wenn du in den USA Viktor Frankl sagst, dann sagen sie, ja. Sie sagen manchmal German, aber ist ein Begriff. Jetzt gerade im Oktober war in Osaka die Expo 25. Da wurden fünf bekannte Österreicher vorgestellt. Darunter Viktor Frankl. Und die Reaktion dort, die Aufnahme war unglaublich. Es war, Fernsehen war dort und alles. Und er ist bedingt durch sein Buch trotzdem Ja zum Leben sagen, was ja auf Englisch einen total anderen Titel hat, Man's Search for Meaning, ist er weltweit unheimlich bekannt, zum Teil bekannter als in Österreich.
Ja, der englische Buchtitel ist ein bisschen griffiger vielleicht.
Das gibt's eine nette Anekdote. Die erste Ausgabe deines Buches hat er, das waren 1000 Stück, und da musste er 800 Stück selber kaufen, weil es niemand gekauft hat. Und da hat ihm sein Verleger, sein englischer oder amerikanischer Verleger gesagt, mit anderen Worten, da müsste der Titel ein bisschen mehr sexy machen. Mhm. Und dann haben sie eben Man's Search for Meaning und Bang.
Ja, Man's Search for Meaning, das spricht natürlich viel an.
Ja.
Ich habe jetzt gerade in Vorbereitung auf das Gespräch heute mit dir das Buch wirklich vor kurzem erst fertig gelesen. Und also das heißt eben auf Deutsch trotzdem Ja zum Leben sagen. Und sind seine Erinnerungen an die Erlebnisse im Konzentrationslager. Natürlich ganz schweres Thema, aber sehr, sehr interessant. Also das Buch kann ich nur sehr empfehlen. Das ist wirklich sicher eines, was zu den Büchern gehört, das am meisten hängen bleibt.
Wenn ich da was dazu sagen darf, in den USA, in Washington DC, im Library of the Congress, gibt es eine Liste der 100 einflussreichsten Bücher für Amerikas Geschichte und Entwicklung. Mhm. Nummer 1 ist die Bibel, nicht eine Überraschung, aber sein Buch, Man's Search for Meaning, ist Nummer 7 von 100 Büchern.
Mhm.
Ja, muss man sich auch vorstellen.
Mhm. Das hast du auch bei der Führung erzählt, deswegen habe ich auch mir umgehend dieses Buch gekauft und jetzt noch gelesen. Ja, und das ist wirklich sehr beeindruckend. Haben wir da ganz viel markiert auch. Und ja, also wer es noch nicht gelesen hat, das kann ich sehr empfehlen.
Aber mit Vorsicht, es ist brutal.
Natürlich, es ist kein leichtes Thema, aber sehr interessant. Und du hast auch ein Buch geschrieben, ich habe es auch hier am Tisch liegen. Das habe ich auch erst vor kurzem gelesen, ist aber jetzt schon ein bisschen länger her und hat mir auch sehr gefallen, dein Buch.
Freut mich sehr.
Das ist natürlich ganz was anderes, also du hast da sozusagen ein bisschen, sag du selber, was in dem Buch vorkommt.
Okay, also mal erst einmal unsere Frau zu schicken, es ist auf Englisch.
Ah ja, genau, es heißt You are more than you think.
Ja, weil meine Arbeit ist zu 80% auf Englisch oder vielleicht sogar noch mehr und
warum ist das eigentlich so? Warum kommen so viele Leute?
Tja. Also unter Anführungszeichen aus der Schule geplaudert. Ich bin ja, wie nicht zu überhören ist, geborener Österreicher. Ne? Und ich habe meine Firma angefangen auch in der Schweiz.
Mhm.
Und ich behaupte, wenn ich in Österreich angefangen hätte, wäre ich nie so weit gekommen.
Mhm.
Und es kommen auch heute noch hier und da Coaches aus Wien vor allem, die also noch eine Zusatzausbildung machen möchten, eben im Sinne von Meaning Counselor, und die dann immer sagen, wie kann ich an den Klienten kommen? Und sage immer, such sie dir außerhalb von Österreich. Und das ist jetzt nicht Netzbeschmutzung, aber wir sind hier schon noch extrem konservativ in Österreich.
Mhm.
Und alles, was also Veränderung mit sich bringt, vor allem persönliche Veränderung, da stehen die Leute immer noch gerne auf der Bremse.
Mhm.
Und deswegen also war immer mein Publikum sozusagen weltweit. Ich habe noch dazu, muss ich auch dazu sagen, als Student gearbeitet war Mitglied bei einer Studentengruppe von der UNO, die heißt ISEC, das ist so Wirtschaftsstudenten weltweit. Und ich habe da Praktika gemacht als Student noch. Und die ersten 10 Jahre mindestens waren 80% meiner Klienten von dieser Alumni-Organisation, da gibt es über 1 Million weltweit. Und eben weltweit. Ne? Und ich habe also angefangen mit Klienten in der Schweiz, in Brasilien und so. Selbst in der Schweiz, die konnten sich nicht einigen, mein Nestle zum Beispiel, war ein Klient von mir, die konnten sich nicht einigen, Deutsch oder Französisch. Was haben wir gemacht? Wir haben es auf Englisch gemacht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es war eigentlich durch die Nachfrage, dass es immer auf Englisch war. Das ist auch heute noch so. Und auf das Buch selbst bezogen, es sind 3 Teile. Der erste Teil ist so ein bisschen die Philosophie im Sinne von einem Werdegang, aber nur relativ kurz. Der zweite Teil sind praktische Übungen. Und der dritte Teil ist dann inspirierende Zitate, die also mir sehr viel geholfen haben, am Ball, am Weg zu bleiben letzten Endes.
Mhm. Also ich fand das Buch sehr teilweise sehr einfach beschrieben, wie du die Sachen ansprichst, und gerade deswegen sehr zugänglich und sehr positiv auch. Ja. Also das fand ich sehr cool.
Das freut mich zu hören, weil das ist etwas, was mir in die Wiege gelegt worden ist und was ich also öfters höre, dass ich also an sich komplexe Themen auf relativ klare, einfache, nicht simple, aber einfache Art und Weise erklären kann, in einer kompakten Art und Weise. Also du wirst selten etwas finden, was länger als eine Seite in der Beschreibung dauert. Mhm. Also ich habe wirklich das auf komplexe Themen, Sinn des Lebens und so Sachen, die einzelnen Kapitel auf jeweils eine Seite herunterdividieren können. Und mhm. in einer Art und Weise, wie gesagt, freut mich zu hören, wenn du das bestätigst, mhm. wo die meisten sagen, ah, okay, kann mhm. ich nachvollziehen.
Ich habe dein Buch jetzt über die gemeinsame Freundin gekriegt, aber wie können andere Leute zu deinem Buch kommen, über deine Website?
Über meine Website, das ist ganz einfach, einfach ist es nicht, mit meinem Familiennamen, langenecker.com und dort oder auf Amazon eben schauen und dann unter dem Titel You Are More Than You Think findest du es auch. Ja.
Ja, also kann ich ebenfalls empfehlen, ist wirklich
danke.
Sehr gut. ja, ich wollte dich noch gerne fragen, ob du eigentlich findest, dass ein gutes Leben zu leben eine Kunst ist.
Eine Kunst. Letzten Endes ja. Aber man muss einmal dahin kommen, dass man es als Kunst oder als Kunstmöglichkeit sieht. Mhm. Weil, wie am Anfang ganz kurz erwähnt, die meisten Menschen leben in einer Art Autopilotenverhalten. Mhm. Und ich meine, wir werden ja auch von der Gesellschaft und von der Erziehung in eine gewisse Denkweise hineingedrängt, sage ich jetzt einmal, eben deine Erfüllung in der Außenwelt zu suchen und primär materiell zu suchen. Und erst wenn wir erkennen, dass das vielleicht kurzfristig funktioniert, aber auf Dauer nicht funktioniert, und dann eben zu dieser auch vorher erwähnten Frage kommen, ist das alles im Leben, und dann nicht resigniert, weil 90% resignieren nämlich dann und sagen, okay, ich kann eh nichts machen, kann eh nichts ändern, weil wir es auch nie gelernt haben in der Schule. In der Schule lernen wir Facts and Figures, aber wir lernen nie mit der Innenwelt umzugehen. Deswegen resignieren die meisten. Aber die, die nicht resignieren, sagen dann, okay, da muss eben mehr im Leben sein. Und wenn sie dann in der Lage sind, mit all diesen Blockaden, die sie haben, umzugehen, ich will nicht sagen wegzukriegen, das wird nie vorteilhaft sein, aber zu reduzieren, und dann auf einmal fängt das Aufblühen an. Mhm. Und das Aufblühen, okay, das sind ja noch ungeahnte Möglichkeiten. Mhm. Ja, ich sage euch zum Beispiel sehr oft, wenn mir Leute sagen, ich habe ein Problem, unterbreche ich sie meistens und sage, du hast kein Problem, du hast noch ungenutzte Möglichkeiten. Dann sage ich, das ist ein blödes Wortspiel. Sage ich, nein, das ist kein blödes Wortspiel. Denn wenn ich sage, ich habe ein Problem, dann werde ich, und ich muss es lösen, dann werde ich verspannt, verkrampft, mhm. mache schwieriger. Wenn ich sage, ich habe noch ungeahnte Möglichkeiten in meinem Leben, werde ich lockerer und es wird leichter fallen. Ich sage nicht, dass es leicht wird, aber es wird leichter fallen, was zu machen. Aber also dann kommt der Moment dann, wo ich sehe, mein Gott, ich kann ja noch so viel machen. Und dann kommt der Kunstfaktor dazu. Dann kann ich wirklich sagen, wie kann ich, um deine Sprache zu verwenden, wie kann ich mein Leben ausmalen? Mhm. Wie kann ich mein Leben wirklich gestalten im künstlerischen Sinne? Aber da muss man mal hinkommen.
Mhm. Also was du gerade erzählt hast, erinnert mich an was du das beim letzten Treffen meinem Mann gesagt hast. Aha. Der hat dich nämlich, ich weiß gar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind, auf jeden Fall, er hat irgendwie so gesagt, ja, was er sich eigentlich im Leben wünscht, ist sozusagen ein ruhiges Leben, also er möchte ein ruhiges Leben führen und dass das halt oft mit den Kindern und mit der ganzen Familienleben und so schwierig ist. Mhm. Und du hast gesagt, wenn du sagst, dass es schwierig ist, dann ist es auch schwierig.
Henry Ford hat das vor 105 Jahren gesagt, 1920. Mhm. Wenn du sagst, etwas ist schwer oder wenn du sagst, etwas ist leicht, in beiden Fällen hast du recht. Mhm. Es ist eine Frage der Einstellung letzten Endes. Aber das ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, wo wir bedingt durch die Kultur und die Erziehung meiner Meinung nach zu viel Energie in der falschen Richtung verwenden. Weil wir versuchen, Ruhe, innere Ruhe, dadurch zu bekommen, dass wir in der Außenwelt etwas ändern. Mhm. Aber ich sage immer, letzten Endes sollte es nicht das Ziel sein, vielleicht sogar der Sinn sein, so viel innere Ruhe und Stärke und Kraft zu finden, dass egal, was ich in der Außenwelt an Herausforderungen habe, und wir haben permanent Herausforderungen, aber dass ich trotzdem nicht auf Dauer die innere Ruhe verliere. Mhm. Also von innen nach außen gehen sozusagen. Das ist auch ein bisschen, was ich meinte vorher mit Spiritualität. Das ist das Ozeanische sozusagen. Also nicht nur die Lösung in der Außenwelt suchen, das müssen wir auch. Ich will nicht sagen, dass das nicht der Fall sein sollte, aber mindestens genauso, wenn ich vielleicht noch mehr daran zu arbeiten, innere Ruhe, innere Kraft, innere Stärke zu finden, so dass was immer das Universum an Herausforderungen an meine Türschwelle legt, ich nicht auf Dauer aus dem seelischen Gleichgewicht gebracht werde. Mhm.
Mich würde total interessieren, du beschäftigst dich schon so lange mit diesem ganzen Thema. Mhm. Gibt es dann was, was dich aus der Bahn schmeißt?
Oh, kiloweise. Wie viel Zeit haben wir heute hier zu plaudern? Nein, natürlich. Das Glück, das ich habe, lass mich mal so sagen, ist, dass ich mir früher bewusst werde. Mhm. In manchen Bereichen, im Moment, wo ich bin ein ungeduldiger Mensch zum Beispiel. Ja? Mhm. Und das Beispiel, was ich selbst in Gesprächen mit Gruppen oder auch mit Klienten manchmal bringe, ist, wenn ich auf der Rolltreppe wo hochfahre, in der U-Bahn und vor mir ist jemand und er oder sie bleibt dann oben stehen, wie wenn er oder sie der Einzige in der Welt wäre und hinten staut sich alles. Habe ich früher die Geduld verloren. Mhm. Es ärgert mich manchmal heute auch noch, aber ich erkenne mich sofort. Mhm. Und in den meisten Fällen auch nicht immer, bin ich also dann in der Lage, auf keinen Fall negativ zu reagieren, vielleicht sogar in anderer Weise positiv zu reagieren. Also was meine Entwicklung für mich gebracht hat, war, dass ich solche Dinge schneller erkenne. Es ist permanente Reflexion. Mhm. Ich sage zum Beispiel immer, wenn ich Gruppenveranstaltungen habe, frage ich immer die Leute, wer von euch putzt sich mindestens einmal am Tag die Zähne? Dann gehen die Hände natürlich auch eine blöde Frage. Dann sage ich, wer von euch putzt sich mindestens einmal am Tag die Seele? Mhm. Und da gibt's Leute, die dann sagen oder fragen, was meinst du? Mhm. Und das ist immer genauso, wie wir uns die Zähne putzen, mehr oder weniger automatisch. Und selbst wenn ich zu spät aufstehe, den Kaffee lasse ich sein, aber die Zähne putze ich mir sozusagen. Einmal am Tag, vielleicht sogar zweimal am Tag, 2 Minuten einfach nichts tun. Mhm. Nichts. Das ist auch so ein Irrglaube, den wir haben. Ich muss was tun. Nein. Innere Ruhe. Lernen, 1-2 Minuten in Ruhe, kein Hintergrundlärm. Und egal, was hochkommt, an Gedanken eben, an Gefühlen oder so, wie Wolken vorbeiziehen lassen, das ist okay. Da hier letzten Endes die Seele polieren, um da hier zu innerer Ruhe zu kommen.
Mhm. Ja, das kann ich total bestätigen. Das mache ich seit einiger Zeit. Stehe extra früh auf, weil ansonsten finde ich auch diese 2 Minuten am Tag nicht. Wenn ich das mal nicht mache, merke ich, dass das gleich fehlt. Also versuche in der Früh ein paar Minuten wirklich ruhig zu sein. Es ist nicht mal eine Meditation, aber es ist einfach kurz nichts tun. Und.
Und das sind so Dinge, die wir eben A, nicht lernen. Mhm. B, dann kommt auch noch die Ungeduld dazu bei vielen Menschen, die sagen, okay, wenn ich das mache, wie Tage muss ich das machen, bis es eine Wirkung zeigt?
Ja.
Also wenn du Pech hast, wie alt bist du? 40. Ja, wenn du Pech hast, dauert es nochmal 40 Jahre. Ne? Und da muss man halt dann mit der Ungeduld arbeiten, sozusagen ein bisschen. Aber letzten Endes ist es das, dass ich, für mich zumindest, dass ich lerne, so viel innere Ruhe und Stärke zu entwickeln, durch permanente Reflexion, aber nicht im Sinne von kategorisieren. Mhm. Oder ganz anders gesagt, sage ich, letzten Endes muss ich lernen, mit mir so im Einklang zu sein, mit mir selbst, dass ich fast sagen könnte, ich liebe mich. Das ist für viele jetzt zu stark, die Formulierung, aber in Harmonie zu sein.
Naja, es ist ja im Moment eigentlich ein ganz großes Schlagwort, Selbstliebe.
Ja, das ist okay, solange es nicht ins Hedonistische ausartet. Mhm. Ja, ich meine, Trump liebt sich auch
selbst.
Selbstliebe im Sinne, ich tendiere eher dazu zu sagen, mit mir in Harmonie, in Balance zu sein.
Mhm.
Ja? Mhm. Da, nur mal ein teilweise lustiges, teilweise trauriges Beispiel zu geben. Im Februar und am 14. Februar herum mache ich immer ein Anti-Valentine's Day Event.
Oh, was ist das?
Naja, da eben, manchmal sage ich mir, ich habe eigentlich die falsche Karriere gewählt, weil bei diesen Anti-Valentine's Day Events sind immer mehr Nachfrage als bei den Purpose-Sinn-Events. Weil es scheint ein wahnsinniges Thema zu sein. Und da sind auch eben immer Leute, die sagen, Dieter, ich finde mir niemanden. Ich fühle mich so alleine. Wieso? Was kann ich tun? Und dann frage ich immer, liebst du dich selbst?
Ja.
Und die Antwort ist immer, schweigen, nicht nein, schweigen. Und dann sage ich, wie kannst du erwarten, dass dich jemand liebt, wenn du dich nicht selbst liebst oder mit dir nicht selbst in Harmonie zumindest bist. Ja? Mhm. Und diese moderne Erscheinung mit Selbstliebe, was ich so mitbekomme, das geht mir manchmal eben zu sehr ins Hedonistische schon hinein, eben mehr wiederum mit Ruhe, im Einklang, im Balance mit mir sein. Mhm. Dann ist alles andere viel. Da bin ich weniger abhängig von der Außenwelt, bin ich weniger abhängig davon, dass ich von anderen Anerkennung bekomme. Mhm. Und jetzt wiederum von einer spirituellen Warte aus gesehen, wird es eher möglich sein, dass ich, egal was ich tue, dass ich es aus Liebe herausmache und nicht um Liebe zu bekommen. Mhm. Denn das ist, was wir unbewusst in den meisten Fällen machen. Ich gehe so weit, dass ich sage, praktisch alles, was wir tun, hat eine von zwei möglichen Gründen. Der zweite Grund, das ist ein Witz, ist Couch-Potato. Das heißt, nichts tun, Zeit totschlagen. Mhm. Aber der wirkliche Grund, warum wir, egal was wir machen, berufsmäßig kaufen, was immer es sein mag, ist ganz banal, Anerkennung und Liebe zu bekommen. Mhm. Und wenn ich mir das bewusst bin, ist es ja okay. Aber letztendlich eben lernen, mir möglichst viel von dieser Liebe, die wir meistens in der Kindheit eben nicht bekommen haben, selbst zu geben. Und dann gehe ich in die Welt total anders hinaus. Dann gehe ich eben nicht mit dem Ziel, etwas zu erreichen und nicht abhängig vom Erfolg, sondern ich tue es von innen nach außen. Mhm. Macht Sinn?
Absolut. Wie abhängig ist unser eigenes Glück von dem Glück anderer? Beziehungsweise von anderen eigentlich?
Null. Weil,
null, sagst du?
Null. Null. Und okay, da gibt es jetzt zwei Varianten als Antwort. Ich sehe deinen Gesichtsausdruck an. Ups.
Ja, ich kann dir gleich sagen, warum ich mir das denke. Ja? Ja.
Wir haben beide Kinder.
Genau.
Im Gegensatz zu dir habe ich auch Enkelkinder.
Ja.
Ja. Und jetzt könnte man sich sagen, na, das ist schon brutal. Wenn meinen Kindern etwas passieren würde, wenn sie jetzt sind, wieder los, aber okay. Wenn meinen Kindern was passieren würde, würde mir das natürlich extremst wehtun. Und das würde mich aus dem seelischen Gleichgewicht bringen. Mhm. Aber das darf nicht auf Dauer, auf den Rest meines Lebens sein. Mhm. Und ich habe da einen Trick. Und ich sage das ganz offen und ehrlich, ich habe einen Trick. Mhm. Und der geht wieder ein bisschen ins Spirituelle hin. Mhm. Muss ich ganz kurz ausholen. Beide meine Elternteile haben Physik und Philosophie studiert. Ich war also immer erblich vorbelastet. Und beide meine Eltern haben sich auch schon in früheren Jahren mit Quantenphysik sehr stark beschäftigt. Und meine Mutter war Philosophin auch noch dazu und war sehr stark mit dem Buddhismus verhaftet. Das heißt, seit meinem fünften oder fast früher, seit meiner Jugend, sagen wir mal so, war ich immer im positiven Sinne konfrontiert mit dem buddhistischen Gedankengut einerseits und Quantenmechanik, Quantenphysik andererseits. Und dann gab es übrigens in den 70er Jahren dieses berühmte Buch von Fritjof Capra, das Tao der Physik, Physikprofessor mhm. in Berkeley, Österreicher, der gesagt hat, heutzutage kommen wir in der Physik auf das, was die Buddhisten vor 2500 Jahren gesagt haben, nämlich, nichts ist reell. Es sind, und das habe ich vorher kurz angeschnitten, unsere limitierten fünf Sinne, die glauben, mhm. ich bin ich, meine Gedanken, das ist die Realität. Quantenmechanik, jetzt ganz vereinfacht gesagt, oder Buddhisten oder andere asiatische Richtungen sagen, es ist nicht unbedingt ganz so. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube wirklich, es ist alles Energie. Oder Ozean, mhm. oder wie immer du es nennen magst. Es ist unser Gehirn, das interpretiert, du bist du, ich bin ich und das sind andere. Das mhm. heißt in der Praxis, wenn mir etwas Schönes passiert, dann sage ich, wunderbar. Wenn mir etwas nicht Schönes passiert, sage ich, es ist Energie.
Okay.
Es ist ein Trick. Es ist ein Trick. Und ich sage nicht, dass andere diesen Trick machen sollten. Ich sage nur, jeder muss seinen eigenen Trick finden, okay. weil sonst wirst du verrückt.
Weil ich hadere nämlich damit, also dass ich das Gefühl habe, zum Beispiel im Moment haben einige Leute, die mir nahestehen, so schwierige Situationen gerade im Leben. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich hänge da drinnen, ich leide damit.
Warum leidest du mit?
Naja, weil mir die halt am Herzen liegen.
Weißt du, was ich lernen musste? Hm. Okay, ich bin also geschieden. Mhm. Meine Ex-Frau war und ist Alkoholikerin. Mhm. Und ich wusste von Anfang an, dass sie Alkoholikerin ist. Und ich dachte, okay, Dieter, du hast so vielen Menschen geholfen, das kannst du bei ihr auch machen. Ich habe gelernt, zwei Dinge. Erstens, Man kann Menschen nur dann helfen, wenn sie wollen, dass ihnen geholfen wird. Das heißt, wenn sie sagen, ja, ich habe ein Problem. Wenn sie kein Problem sehen, dann kannst du mir nicht helfen. Aber selbst wenn sie ein Problembewusstsein haben, und das habe ich über meine Kinder primär gelernt, letzten Endes, die beste Möglichkeit, einem Menschen zu helfen, ist nicht etwas zu sagen. Es ist ganz einfach, zuzuhören und umarmen. Umarmen. Mhm. Das Umarmen fällt mir nicht schwer, aber das Zuhören fällt mir schwer, weil ich gerne rede. Aber letzten Endes, vielleicht noch hinzuzufügen, ein gutes Beispiel selbst zu sein. Ja? Mhm. Also nicht mit wohlgemeinten Worten zu helfen. Vor allem ist es sinnlos, wenn Sie nicht das Problembewusstsein haben, sondern Ihnen ganz einfach eine Umarmung geben, zuzuhören und selbst ein gutes Beispiel sein. Das ist letzten Endes, und darüber hinaus jetzt auf das, was du gesagt hast, bezogen, auch selbst reflektieren, warum berührt mich das so? Mhm. Ja? Um mit mir selbst mehr wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Von einer ganz anderen Warte wiederum gesagt, ich sage immer, egal was in der Außenwelt passiert, das ist eine Botschaft des Universums. Mhm. Eine Nachricht, eine Botschaft im Sinne, Dieter, da ist etwas, wo du noch ungenütztes Potenzial hast. Das heißt, wenn ich Menschen habe, die mich emotionell berühren, ist es auch eine Botschaft des Universums, Dieter, beschäftige dich damit, warum berührt dich das? Warum bringt dich das aus dem Gleichgewicht heraus? Mhm. Also einerseits, lange der kurze Sinn, mit den anderen Menschen zuhören, umarmen, gutes Beispiel sein, aber zur gleichen Zeit mir sagen, wieso berührt mich das so? Was ist da dahinter? Und dann durch die Reflexion, damit umzugehen.
Ja, das finde ich gerade ganz interessant, was du sagst, weil gerade bevor du gekommen bist, habe ich ein Telefongespräch gehabt mit jemandem, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, was ich dir da so sagen soll. Ja. Aber wahrscheinlich war eh das Zuhören einfach das Wichtige an der Sache und nicht, welche Antwort ich gebe.
Genau. Und manchmal kann man den Menschen schon indirekt helfen, indem du ihnen Fragen stellst, sodass sie mehr reden.
Ja, ja.
Und dann du automatisch auch mehr zuhörst. Ja? Also wenn jemand überhaupt nicht der Typ ist, der gerne spricht, oder wenn jemand stockt, aber du hast das Gefühl, da ist noch emotionell etwas zurückgehalten, einfach durch wohlgemeinte Fragen den oder die andere wieder zum Reden animieren und zuzuhören. Mhm. Zuzuhören. Mhm. Und wenn möglich, umarmen letzten Endes, irgendwo, irgendwie. Mhm.
Guter Tipp.
Und das habe ich von meinen Kindern gelernt.
Ja.
Vor allem, wenn sie also ins Trotzalter gekommen sind, ne? Mhm. Weil das ist sinnlos, ne? Ja. Mhm. Und manchmal auch zu ihnen sagen, das ist okay, auch wenn ich nicht der Meinung war, dass es okay ist, aber sie zur gleichen Zeit, ihnen zumindest die Hand auf die Schulter zu legen oder zu umarmen, ihnen Liebe zu geben. Mhm. Es geht ja nicht um die Sache. Mhm. Es geht, wir wollen alle Liebe haben. Mhm. Ja? Sehr oft fällt es uns schwer, anderen Liebe, zum Beispiel eben Aufmerksamkeit zu geben, weil wir selbst nicht genügend haben. Mhm. Ja? Aber that's the name of the game.
Es geht um Liebe.
Ja, es geht um Liebe. Also nicht, auch wenn es wohl gemeint ist, ich meine, es gibt Ausnahmen, wenn die Leute mich dann fragen konkret, was kann ich tun? Und ich ihnen dann auch Retourfragen gestellt habe und sie wirklich, 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 okay. Aber das ist die Ausnahme. Grundsätzlich zuhören, umarmen und gutes Beispiel geben und selbst reflektieren.
Mhm. Ich finde es immer sehr hilfreich, was du sagst. Ich habe jetzt schon ein paar Mal mit dir ein Gespräch geführt. Es hat mir jedes Mal was geholfen. Deswegen freue ich mich, dass du dich auch dazu bereit erklärt hast, dass wir eine Veranstaltung bei mir im Atelier machen, wo die Leute gerne kommen können und ja mit dir sprechen. Mhm. Wir haben jetzt den Titel genannt. Wie haben wir es genannt? Gespräche jenseits der Oberflächlichkeit führen können. Und das wird am 24. Jänner stattfinden um 15 Uhr. Wer kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Was erwartet die Leute da so?
Keine Antworten. Erstens einmal von einer gemütlichen Atmosphäre mit Kaffee, Tee und Kuchen.
Genau, dafür werde ich sorgen, ja.
Im Prinzip wirklich einmal Gespräche führen können in einem Kreis von Gleichgesinnten. Das heißt, die also nicht nur über das Wetter sprechen wollen, sondern ein bisschen tiefer gehen wollen, inspirieren. Es auch nicht im Sinne von zeigen, du bist falsch und ich habe recht, sondern es geht einfach darum, zu hören, wie es anderen geht in tieferen, inneren menschlichen Bereich. Was haben andere gemacht? Wo gibt's Herausforderungen? Wo will ich wirklich hin in meinem Leben? Eben auch in Richtung Sinnfrage. Was sind Fragen? Wobei bitte für mich, auf mich bezogen, immer die Regel gilt, nur Fragen an mich stellen, wo ich die Antworten vorbereitet habe. Ja, aber letzten Endes, dass man dann nachher nach Hause geht und sagt, das war einerseits inhaltlich, seelisch bereichernd und ich habe auch praktisch etwas mit nach Hause nehmen können.
Also du hast mir jetzt schon ein paar praktische Tipps gegeben. Ja, deswegen kann ich mir das vorstellen, dass das super funktioniert. Davon abgesehen, dass du das seit Jahren nichts anderes machst. Also ja, bin ich schon sehr gespannt.
Na, ich freue mich auch schon drauf.
Ja, und das heißt, wer sich dafür interessiert, am 24. Jänner wird das stattfinden, hier bei mir in der Kundmanngasse 33. Und ja, es wird über mein Instagram und so weiter beworben und auf deiner Website zu finden sein.
Genau.
Und ja, ich freue mich über alle, die da mitmachen möchten, die dich kennenlernen wollen.
Und umgekehrt.
Oh ja, bin schon sehr gespannt.
Freut mich.
Aber vielen Dank auch für das heutige Gespräch.
Gerne, gerne, wirklich.
Und weiterhin viel Glück bei allem, was du da tust. Du hilfst sicher sehr vielen Leuten,
ihre eigenen Antworten zu finden.
Ja, was ja das Interessante ist.
Und das Wahre, das einzig Wahre letzten Endes. Mhm. Die eigenen Antworten zu finden und dann auch umzusetzen.
Ja. Und daher weiterhin viel Erfolg und Dankeschön.
Dir auch alles Gute. Danke.